und willkommen zu Movie-Gilantes.
Hallo.
Mein Name ist Michael Heide.
Und ich bin Ronny Tim.
Und Casablanca ist der wohl beliebteste Film von Regisseur Michael Curtiz. Und das, obwohl seine Filmografie echt nicht gerade arm an Juwelen ist. Angels with Dirty Faces mit James Cagney. The Adventures of Robin Hood mit Errol Flynn.
Okay, den kenne ich.
White Christmas mit Bing Crosby.
Den kenne ich auch.
We're No Angels mit Humphrey Bogart und Peter Ustinov.
Okay, kenne ich auch.
Und die Liste ist noch kurz gehalten, damit sie nicht den Rest der Folge ausfüllt.
Verstehe.
Casablanca ist allerdings Curtis' einziger abendfüllender Spielfilm, für den er den Oscar als Regisseur bekam und der dann auch noch Best Picture gewann. Und kein anderer Film begeisterte Kritiker weltweit so sehr wie Casablanca. Leonard Maltin nannte ihn den besten Hollywood-Film aller Zeiten. Roger Ebert sagte, es gäbe zwar bessere Filme oder Filme mit mehr Aussagekraft oder mit mehr künstlerischem Wert oder Originalität oder politischer Bedeutung, aber dennoch schätzen wir Casablanca mehr als fast alle anderen Filme, weil alle darin so gut sind und der Film die üblichen Kategorien transzendiert. Umberto Eco gab sich reservierter und kritisierte inkonsistente Charakterzüge und psychologische Unglaubwürdigkeit. Allerdings attestierte er Casablanca auch geradezu homerische Tiefen, weil der Film mit seinen zahlreichen Archetypen ein Narrativ in Reinform darstellt, ungezügelt durch die Kunst, ein ehrwürdiges Phänomen. Auf Rotten Tomatoes hat Casablanca 99% gute Bewertungen, auf Metacritic sogar die Bestbewertung 100 von 100 möglichen Punkten. Wow. Zeilen wie Play It, Sam oder Here's Looking at You, Kid, Arrest the Usual Suspects, We Will Always Have Paris oder What Watch, Ten Watch, Such Much sind absolut unsterblich geworden.
Der war gut.
Der Film ist eine lose Adaption des Theaterstückes Everybody is Coming to Rick's von Joan Allison und Murray Burnett, der darin seine Erfahrungen aus dem Sommer 1938 verarbeitete. Burnett hatte erlebt, wie sich die Nazis immer weiter in Europa ausbreiteten und wie ein Jazzclub in Südfrankreich Musik spielte für ein bunt gemischtes Publikum aus Franzosen, aus deutschen Nazis und aus von den Nazis Vertriebenen. Und diese skurrile Mischung ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Und zusammen mit Allison verarbeitete er seine Eindrücke in einem antifaschistischen Theaterstück, das allerdings in den nächsten 50 Jahren nicht aufgeführt werden würde. Machte aber nichts, Warner Brothers kauften das Theaterstück, schrieben es um und machten daraus ein Drehbuch namens Casablanca. Darin besitzt Rick Blaine, gespielt von Noir-Legende Humphrey Bogart, einen Nachtclub in Marokko. Als ihm Peter Lorre in der Rolle des schmierigen Senior Ugarte eines Tages zwei Transitvisa anvertraut, mit denen deren Besitzer unbeheiligt an allen Grenzkontrollen vorbeikommen und aus dem Flüchtlingssammelbecken Casablanca abreisen können, wird er kurz darauf als Mörder verhaftet und stirbt. Und schon bald sind diverse Parteien hinter diesen Visa her. Zum Beispiel der konkurrierende Barbesitzer Ferrari, gespielt von Sidney Greenstreet aus Der Malteser Falke. Greenstreets Rollen in beiden Filmen war die Inspiration für Jabba the Hutt und für Marvel-Schurken wie Kingpin und Shadow King.
Okay.
Und ich würde mich wundern, wenn nicht auch Baron Harkonnen auf Greenstreet zurückgeht.
Dann auf jeden Fall bestimmt eine Adaption, wenn man bedenkt, dass Frank Herbert zu dem Zeitpunkt als Kind das vielleicht geguckt hat.
Gut möglich, ne? Dann hätten wir Captain Renault, den korrupten Polizeichef, der allen möglichen weiblichen Flüchtlingen verspricht, ihnen zur Flucht zu verhelfen. Wer die Visa aber wohl am meisten braucht, sind der Widerstandskämpfer und KZ-Überlebende Viktor Laszlo und seine Partnerin Ilsa Lund, perfiderweise Ricks Ex. Die beiden werden verfolgt vom Nazi-Major Strasser, gespielt von Konrad Veidt, der wenige Jahre früher vor den Nazis aus Deutschland floh und der jetzt hier selbst einen spielte. Veidt ist insofern für Comicfans interessant, weil er wie Greenstreet die Vorlage für einen der langlebigsten Superschurken überhaupt bot. 1928, also 14 Jahre früher, hatte er die Hauptrolle im expressionistischen Klassiker The Man Who Laughs gespielt, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Victor Hugo. Diese Hauptrolle war der tragische Gwynplaine, dessen festgefrorenes Grinsen nie aus seinem Gesicht verschwindet. Und dieses Grinsen, die weiße Haut und die dunklen Augenringe brachten dann Bill Finger und Jerry Robinson auf den Joker, den der reale Superschurke Bob Kane daraufhin dann wie vorher schon Batman selbst als seine Schöpfung ausgab.
Alles nur geklaut.
Rick plant zunächst, seine Bar an Ferrari zu verkaufen und dann mithilfe der Visa zusammen mit Ilsa die Stadt zu verlassen. Aber dann überlegte er es sich doch noch anders und händigt dem Paar die Papiere aus. Wenn ich Casablanca ranken müsste, dann müssten sich unsere Top 3 aber warm anziehen.
Ich weiß nicht, was du auf Top 3 hast.
Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse und Nimona.
Er soll also mit Spider-Man und Nimona konkurrieren.
Ja.
Ja, ich glaube, das könnte ihn auch.
Leider ranken wir heute aber nicht Casablanca.
Verdammt.
Sondern Barb Wire. Die Figur stammt wie Hellboy, Sin City oder 300 aus dem Hause Dark Horse Comics. Im Gegensatz zu diesen eigenständigen Welten, die bloß alle zufällig beim selben Verlag erschienen sind, war Barb Wire aber Teil einer Initiative, ein geteiltes Universum wie bei Marvel, DC, Fawcett oder Charlton zu erschaffen. Das Label Comics Greatest World wurde bevölkert von Figuren wie Ghost, X, Monster, Vortex oder Motorhead.
Was? Motorhead ist da auch bei? Lemmy?
Und halt eben Barb Wire. Erschaffen von Zeichner Chris Warner und dem Autoren-Think-Tank hinter Comics Greatest World, Mike Richardson, Randy Stradley, Barbara Castle und Jerry Prosser, stammte Barbs erste Miniserie aus der Feder von John Arcudi, der zusammen mit Doug Mankey das erfolgreiche Franchise The Mask und den großartigen Flop Major Bummer erschaffen hatte. Der Name war ein Wortspiel. Barbed Wire ist das englische Wort für Stacheldraht. Barb hingegen ist die Kurzform von Barbara, weckt aber vor allem Assoziationen an Mattels Plastikpuppe Barbie. Und der Kontrast zwischen einer normschönen Blondine und einer taffen Kämpferin bot durchaus Potenzial für eine interessante Geschichte. Allerdings floppte Comics Greatest World durch das Platzen der Comic-Spekulantenblase 1993 und Barb Wire wurde eine Fußnote der Comic-Historie. Das heißt, sie wäre eine Fußnote geworden, wenn Hollywood nach dem Erfolg von Tim Burtons erstem Batman-Film 1989 nicht in einen blinden Goldrausch verfallen wäre und ohne Sinn und Verstand wahllos Comic-Franchises aufkaufte, um sie zu verfilmen. Und eines dieser Franchises war Barb Wire. Der Plan war, 1996 Baywatch Babe und Playboy Playmate Pamela Anderson zum Durchbruch als Superstar zu verhelfen. Sie ging auch gleich all in und ließ sich sogar ein Stacheldraht-Tattoo auf den Arm stechen. Ein Tattoo, das Barb Wire in den Comics übrigens gar nicht hatte.
Na, das nennt man mal Einsatz.
Regisseur David Hogan war vorher Second Unit Director bei Alien 3 und Batman Forever. Ansonsten hat er nur Videoclips vorzuweisen zu Songs von Kylie Minogue, Toto, Eddie Murphy, der ja auch mal gesungen hat, Sisters of Mercy, Rod Stewart und mehr. Also eine unglaublich krude Mischung.
Ich wollte gerade sagen, da passt ja gar nichts aufeinander.
Ja. Ob dann diese krude Mischung in diesem Film aufging und was das alles mit meiner Retrospektive über Casablanca zu tun hatte, das erfahrt ihr, nachdem wir uns den Film jetzt mal ansehen. Bis gleich.
Okay, tschüss.
Und da sind wir wieder.
Hallo.
Und ich weiß echt nicht, wie Hollywood auf die Idee kommen konnte, Barb Wire zu drehen, nachdem Judge Dredd und Tank Girl beide schon gefloppt waren. Ich meine, ja, die Maske mit Jim Carrey, auch eine Verfilmung eines Dark Horse Comics, war erfolgreich, aber Barb Wire versucht zu keiner Sekunde, wie die Maske zu sein. Stattdessen ist es eine B-Movie-Adaption von Casablanca, die B-Movies schlecht aussehen lässt.
Oh ja, aber vielleicht ist das, haben sie versucht, dieses Prinzip, aller guten Dinge sind drei. Vielleicht auch aller schlechten Dinge sind drei.
Ja, schlecht ist der Film. Das ist Mission geschafft, würde ich sagen.
Ja, absolut.
Wir haben übrigens schon wieder ein paar Änderungen zwischen Comic und Film. Zum Beispiel hatten die Comics in den 90ern gespielt, in denen sie erschienen waren. Wenn auch in einer Parallelwelt, nicht in unserer. Dort hatte eine einzigartige Kombination aus Außerirdischen und der Atombombe manchen Menschen Superkräfte gegeben. Und 1993 brach dann in den USA ein neuer Bürgerkrieg aus. Der Film braucht dieses sehr komplizierte Setup nicht und verlagert die Handlung einfach in die weit entfernte Zukunft des Jahres 2017.
Wow! Sah auch aus wie 2017.
Einen solchen Bürgerkrieg gibt es aber auch hier. Barb Wire, geboren als Barbara Kopetzky, ist im Comic wie im Film eine Kopfgeldjägerin, gleichzeitig aber auch Besitzerin der Hammerhead Bar im alles andere als beschaulichen Steel Harbor, der letzten freien Stadt, während der Rest der USA so ein bisschen eine Kreuzung darstellt aus Mad Max und dem alternativen 1985 aus Zurück in die Zukunft 2.
Wenn man mal mehr von der Stadt sehen würde.
Ja, Motorradbanden und ja, Punks und Postapokalypse, das ist schon, ja.
Brennende Fässer, niemals die brennenden Fässer
vergessen. Absolut. Die Grundvoraussetzung ist also dieselbe wie in Casablanca, bloß dass Humphrey Bogart hier durch Pamela Anderson ersetzt wurde, was in den Augen der Produzenten anscheinend irgendwie dasselbe ist.
Sexikone wird durch Sexikone ersetzt?
Man sieht nicht, dass ich gerade tief einatme und meinen Zeigefinger hochhalte, aber mir fehlen die Worte.
Ja.
Diese Version von Rick sitzt aber nicht einfach nur im Casino und ertränkt ihren Kummer. Nein, Barb Wire strippt unter einem Rasensprenger.
Ja, mindestens. Dazu die Frage, wie hieß er? Flashdance oder so? Hieß der
nicht so ein bisschen, ja.
Weil daran erinnert das total.
Ja, ja. Und dann rammt sie einem schmierigen Geschäftsmann ihren Schuh in den Rachen, weil er sie Babe genannt hat.
Sie wirft ihn, wir müssten jetzt sogar sagen, sie wirft ihn zielgenau.
Ja.
Mann, oh Mann, ich wusste gar nicht, dass Stöckelstuhe auf 10 Meter so tödlich sein können.
Mhm. Und dass das keine Konsequenzen für sie hat, wenn sie den Typen da einfach umbringt.
Nö, ist ja nur das Publikum, was bezahlt.
Mhm.
Das brauchst du doch nicht.
Warum sie überhaupt strippt? Weil die Produzenten glaubten, dass das die Leute damals von Pamela Anderson sehen wollten. Nicht weniger, wenn überhaupt sogar noch mehr. Aber das Sextape mit Tommy Lee wurde erst ein Jahr später geleakt.
Ah.
Von der Umkleidekabine aus geht es dann aber nicht nach Hause, sondern zum riesigen Kühlschrank in der Küche dieses Etablissements. Dort wird eine Schülerin als Geisel gehalten. Sie bringt das Kind zu ihren Eltern zurück. Die wirken etwas schmierlappig.
Ja.
Und haben auch nur die Hälfte des vereinbarten Geldes. Also nimmt Barb einfach ihr Auto und lässt die Familie im Regen stehen.
Ich fand übrigens auch sehr schön, dass dieser Stripladen, wie auch immer, scheinbar ja in einem Hochhaus ist, der irgendwie an eine Industrieanlage erinnert und man sich fragt, okay, und was ist in den anderen Stockwerken?
Ja.
Aber.
Ja, einfach nur Meldeamt.
Mein Fehler.
Woanders wird gerade eine Frau in einem Cyber-Bikini mit Stromstößen gefoltert.
Oh ja.
Sie gesteht, dass zwei Freedom Fighter auf dem Weg nach Steel Harbor sind. Auf der Suche nach einem paar Hightech-Kontaktlinsen, mit denen sie Retina-Scanner täuschen und die USA verlassen könnten. Man könnte auch von Transit-Visa sprechen, zwinker-zwinker. Diese beiden Widerstandskämpfer sind Axel Hood, gespielt von Temuera Morrison, alias Jango Fett, alias der Papa von Aquaman, und Cora D., verkörpert von Victoria Rowell aus Diagnose Mord und einer Nebenrolle in Dumm und Dümmer. Die Namen Axel Hood und Cora D. klingen eher wie Techno-DJs aus den 90ern.
Ja. Oder Pseudo-Villains bzw. Superhelden.
Ja, aber das sind sie halt nicht.
Nein, absolut nicht.
Gefoltert wurde die junge Frau von einem Heinrich-Strasser-Imitat namens Victor Prizer. Dessen Soldaten tragen Uniformen, die schon wieder schwer an die Gestapo erinnern. Also. Und es ist ja eine Sache, echte Nazis als Schurken auftreten zu lassen oder sie als bandrikanische Truppen auszugeben, weil man das Wort Nazi nicht aussprechen darf. Aber diesen Look jetzt irgendwelchen futuristischen Amis drüber zu stülpen, das wird dem Ernst der historischen Katastrophe nicht mal ansatzweise gerecht.
Andererseits, wenn man besieht, wen sie jetzt wählen wollen, oder schon gewählt hatten mal, dieses Rassistische kommt ja immer weiter vor. Vielleicht war das wie Simpson-Vorhersage für die Zukunft?
Ja, das ist richtig, aber die nehmen dann eher die konföderierten Flaggen als die Hakenkreuzflaggen.
Das stimmt, ja.
In diesem Bürgerkrieg 2017 sind die Bösen aber gar nicht mal die Südstaatler, sondern sitzen in Washington D.C. Das heißt, die Nazis sind jetzt die Nordstaatler?
Also die Guten?
Ja, die Nazis sind nie die Guten.
Nein, natürlich nicht, aber das Problem an den Nazi-Uniformen ist, dass sie immer wieder gerne gewählt wurden, weil sie einfache, super leicht wiedererkennbare Muster genommen haben.
Ja, und also, weil man damit ohne die Hausaufgaben machen zu müssen, seine Schurken als Schurken
genau. Und ich aussehen lassen genau, kann. Ich muss nichts tun, ich muss keinen Plot dafür erfinden, ich muss keine Texte dafür haben, ich muss nicht mal schauspielerisch irgendwas können, um böse zu sein.
Ja. Dieser Strizer wird gespielt von Michael Fassbender auf Wish bestellt. Steve Railsback, der 1976 mal Charles Manson in einem Fernsehmehrteiler gespielt hat und sonst nicht viele Hits vorzuweisen hat, aber selber schuld, wenn er sich Filme wie Barb Wire aussucht.
Frage, ob er sich das aussuchen konnte.
Ja.
Ne? So wie du ja am Eingang gesagt hast, dass es als Sprungbrett für Pamela Anderson gedacht ist, war vielleicht für ihn im Hintergrund, dann komme ich ja auch groß mit raus.
Ja, aber dazu nimmt er die Rolle selbst nicht ernst genug. Der lacht die halbe Zeit wie ein Kirmesclown und ja.
Ja.
Die amerikanischen Nazis sind jetzt jedenfalls hinter Axel und Cora her. In der Hammerhead Bar ist Tiny Lister der Türsteher und Udo Kier ist das Gegenstück zu Karl, dem Kellner aus Rick's Diner. Er heißt hier aber nicht Karl, sondern Curly, weil er eine Glatze hat. An der Bar sitzt Barbs Bruder Charlie, dessen Gesicht wir aus dem Videoclip von Bon Jovi's Always und aus dem Film Idle Hands, die Killerhand kennen.
Ah.
Der Schauspieler heißt Jack Noseworthy. Charlie ist blind, aber ich mache niemandem einen Vorwurf, der das aus Noseworthys sehr schlechter Performance nicht schlussfolgern konnte. Barb selbst bezirzt jetzt einen schwitzigen Schmierlappen namens Ruben, um in seine Wohnung zu kommen. Als er sich zurückzieht, um sich etwas weniger Bequemes anzuziehen, haha, holt sie eine Hightech-Röntgenbrille aus der Tasche und sieht sich die Wände näher an. Er kommt nach 3 Sekunden in einem Gimp-Suit zurück, dreht sich um, damit sie ihm eins mit einem Paddel drüber geben kann, und sie haut ihn gleich K.O.
Ich wollte gerade sagen, so hätte es noch gerade, gut, dass du es erwähnt hast, weil das mit dem Paddel drüber hätte man jetzt auch missverstehen können.
Ja, er streckt ihr halt sein Popo entgegen.
Ja, aber sie zielt direkt gleich auf den Kopf, damit wir uns nicht missverstehen.
Dann sprüht sie etwas Sahne oder Bauschaum auf die Wand, sprengt sich einen Durchgang und befreit die nächste Geisel aus der Nachbarwohnung, einen Typen namens Krabs. Damit wir es als 2 unterschiedliche Wohnungen erkennen können, ist die von Ruben ganz in Rot und die andere ganz in Blau gehalten. Ein meisterlicher filmischer Kunstgriff, den Casablanca nicht hinbekommen hatte, weil es 1942 noch kein Farbfilm gab.
Ich wollte gerade sagen, könnte es an Schwarz-Weiß gelegen haben.
Leider gibt es in der Nachbarwohnung auch ein paar Goons, die auf Krabs aufpassen sollten, und es entbrennt eine langweilige Schießerei, bei der ein Kühlschrank keine Deckung bietet, ein Tisch aber schon.
Na, aber es soll man. Tische sind doch unzerstörbar in Amerika.
Einer der Ottos nennt sie Babe und sie reagiert daraufhin wie Marty McFly, den jemand Chicken nennt. Bloß, dass Marty nur selten eine Pistole zieht und um sich ballert, es sei denn, er spielt gerade Wild Gunman. Die Rolle des Peter Lorre wird heute gespielt von Clint Howard, dem Berufsnebenrollendarsteller, dessen Bruder Ron Howard das ganze gute Aussehen in der Familie geerbt hatte. Allerdings ist Clint kein Deutscher, der einen Italiener spielt, sondern ein Amerikaner, der einen Deutschen spielt, einen Deutschen namens Schmitz. Er gibt Barb die Belohnung für die Befreiung von Krabs. Also er ist, glaube ich, irgendwie sein Bewährungshelfer oder sowas. Das kommt nicht ganz raus. Er wirkt eher wie ein Gangster oder.
Ich wollte sagen, also wenn man das hier später.
Erpresser oder
ich wollte sagen, ich würde ihn ja aus rollenspielerischen Dingen Mr. Johnson dann irgendwie nennen, aber auch dafür passt er nicht, weil dafür hat er nicht genügend Integrität.
Ja, aber Schmitz ist ja das deutsche Johnson quasi.
Ja, also vielleicht ist es halt so eine Art Hehler für Jobs mit zwielichtigem Hintergrund.
Ja, aber dieser Krabs ist ja quasi bewährungsflüchtig und deswegen soll sie ihn ja suchen.
Ja.
Also der scheint ja schon irgendeine offizielle Rolle hier zu spielen.
Wir denken uns, glaube ich, zu viel dabei.
Ja. Er gibt Barb die Belohnung für Krabs, den sie wie in einem Western hinter ihrem Sattel über ihr Pferd geworfen hat. Bloß, dass sie nicht auf einem Pferd sitzt, sondern auf einem Motorrad. Womit der mühsam befreite Typ jetzt die ganze Zeit die Abgase einatmen musste.
Und es ja zum Fahren so viel bequemer ist, wenn jemand quer drüber liegt, als dass er aufrecht drauf sitzen würde.
Total. Ihr Bike ist übrigens eine Triumph Thunderbird 900. Ein damals neues Modell, das in diversen Promo-Shoots mit Anderson zu sehen war und dessen Verkaufszahlen davon mehr profitierten als die Produzenten des Films.
Okay, alles richtig gemacht, werbetechnisch.
Sie ist gerade wieder in der Bar zurück, als plötzlich die Polizei eintrifft. Chief Willis, das 2017 Gegenstück zu Captain Renault, wird gespielt von Xander Berkeley aus Terminator 2, den Mariella und ich in 2 Wochen besprechen werden. Er untersucht den Tod von 2 Wachen, die vorhin von Axel getötet wurden. Sie waren seine Leute. Er befragt sie in ihrer Garderobe und sie verschwindet hinter einem Paravent, beugt sich gerade lange genug heraus, um zu zeigen, dass sie nackt ist, wenn auch mit ihren Armen vor den Brüsten. Dann verschwindet sie wieder hinter der spanischen Wand und kommt erst wieder raus, als sie dieselben Klamotten wie vorher anhat.
Ja. Sie wollte ja nur mal zeigen, dass darunter sie eine nackte, verwundbare Frau ist. Vielleicht.
Er kündigt an, dass Strasser Pryser in Steel Harbor eintreffen wird, auf der Suche nach Cora D. und Axel Hood. Und genau das passiert dann auch eine Szene später. Und er erklärt uns jetzt auch nochmal, dass er auf der Suche nach Cora und Axel ist. Die tauchen jetzt ebenfalls auf der Suche nach Barb, die Axel noch von früher kennt. Nicht aus Paris, sondern aus Seattle. Aber er bittet nicht den Pianisten, der in dieser Version der Geschichte ein DJ ist, ihr Lied zu spielen. Er geht stattdessen direkt auf sie zu und lässt sich von ihr ins Gesicht schlagen. während Willis und Pryser zugucken. Danach ziehen sie unverrichteter Dinge ab und lassen Axel und Cora mit Charlie reden, Barbs Bruder. Der behauptet, Barb sei im Ruhestand und schickt sie zu anderen Rebellen. Dort sagt Axel gerade raus, wer sie sind, was den ganzen Aufwand, dass Cora sich extra hat umoperieren lassen, etwas absurd macht. Aber Charlie behauptet...
Wieso? So wurde sie in der Bahn nicht erkannt von den Bösen.
Ja. Das ist etwas merkwürdig, dass er nicht erkannt wurde, aber...
Kleinigkeiten.
Charlie behauptet jedenfalls, den Punks zu trauen, also trauen auch Axel und Cora ihnen. Die Anführerin der Gang namens Spike hat eine schlecht aufgemalte Schminknarbe auf der Wange und spricht nur über einen blechernen Filter, was es etwas schwer macht, ihren Dialogen zu folgen. Aber hier kommt raus, dass ausgerechnet Krabs die ganze Zeit die Kontaktlinsen hatte. Die Truppen von Pryser stürmen eine Wohnung, ballern alles platt, dann beschwert sich Pryser, dass er jetzt niemanden mehr verhören kann, woraufhin er befiehlt, ein Opfer ohne Schusswunden aus dem Gebäude zu ziehen, damit sie ihm mit einem Eisbad voller Stromkabel ein paar Erinnerungen aus dem Gehirn lesen können. Fragt nicht, wie das genau funktionieren soll.
Ich wollte sagen, liebe Zuhörer, stellt euch vor, sie sind gerade alle erschossen worden, er sucht jemanden ohne Schusswunde. Wie soll das funktionieren? Wir werden noch nie erklärt bekommen, warum er keine Schusswunde haben sollte.
Oder warum sie die Frau mit diesem Cyborg-Bikini gefoltert haben, statt ihr auch einfach mit dieser Maschine die Erinnerungen rauszuziehen.
Ja, das wäre ja auch viel zu
einfach. Was ja offen, ja.
Aber wie mit vielen anderen Dingen. Oder auch seinen Untergebenen sagen, okay, wir stürmen jetzt hier diese Dinge, wir brauchen Gefangene, bitte. Also möglichst ohne großen Schusswechsel. Aber nein, wir kicken die Tür auf, wir sagen nichts, wir ballern einfach erstmal rein. Mhm. Also American Style, aber ohne Sinn. Und dann sich beschweren, dass es keinen Sinn gemacht hat.
Tja. Barb wacht nach einer durchzechten Nacht unter dem Tisch auf, perfekt geschminkt und makellos frisiert. Dann bekommen wir einen Flashback zu ihrer Zeit in Seattle, wo sie in voller Soldatenuniform, aber trotzdem mit pinkem Barbie-Lippenstift und wallenden langen Haaren im Einsatz war.
Ja, das Make-up-Gewehr hat jeder dabei.
Wenn der Lippenstift wenigstens Camouflage gewesen wäre, dann hätte ich drüber lachen können, aber so ist das halt einfach nur schlecht.
Ja, natürlich ist es schlecht.
Damals ist er zu spät zum Helikopter gekommen, obwohl er ihr versprochen hatte, dass er sie nicht warten lassen wird. Und darum ist sie dann ohne ihn weggeflogen, hält ihn seitdem für tot und als er ihr dann in der Bar entgegenkommt, schlägt sie ihm ins Gesicht.
Anstatt sich zu freuen, dass er noch lebt.
Wenn überhaupt, sollte man meinen, dass er sauer auf sie wäre, weil sie ohne ihn weggeflogen ist.
Richtig.
Whatever. Wieder in der Gegenwart taucht Schwitz bei ihr auf und drückt ihr die Kontaktlinsen in die Hand. Er wollte sie eigentlich auf dem Schwarzmarkt verkaufen, er findet aber leider keine Käufer für die Dinge, obwohl sie mehrere Millionen Dollar wert sind. Und er will von ihr auch gar nichts im Gegenzug, außer ihren Schutz. Sie lehnt das Angebot ab, also versteckt er die Linsen in ihrer Küche, unter dem Spülbecken. Charlie hört das mit.
Genau, er sitzt eine Etage drüber, irgendwie ist es ja ein freigängiges Gebäude scheinbar. Und er hört, also wir kommen darauf, ein Blinder hört, dass irgendeine Person in der Küche irgendwas macht und weiß genau, das muss das...
Das geheime, müssen die Kontaktlinsen
das
sein.
Das müssen die verschwundenen Kontaktlinsen
sein. Ich gehe jetzt sofort dahin und hole die unter dem Spülbecken wieder weg.
Absolut, völlig logisch. Besonders, er lässt sie plötzlich einfach da. Warum? Weil er sagt, ja, wenn ich sie habe und sie werden bei mir gefunden, bin ich tot. Okay.
Tot ist er so oder so.
Genau. Dann will er aber Geld, anstatt zu sagen, okay, weißt du was, dann nimm sie einfach und ich verpiss mich. Hauptsache, ich bin sie los. Nein, aber ich versteck sie bei dir. Mhm. Was? Das macht alles gar keinen Sinn.
Apropos. Dann taucht Axel in Barbs Badezimmer auf, wo sie mit einem Tanga in einer durchsichtigen Badewanne sitzt, damit die Kamera ihre Nippel zeigen kann. Als sie daraufhin aus der Wanne steigt, haben wir aber auch schon wieder taktischen Schaum über den Brustwarzen, weil der Film sich nicht entscheiden kann, ob er Pamela Anderson jetzt nackig zeigen will oder nicht.
Ja. Ich möchte auch gerade, auch wenn es nochmal einfällt, weil wir ja gerade mit dem Badezimmer, den ominösen Fahrstuhl, der sowohl unten zur Bar, in ihr Badezimmer, in ihr Büro und in einen ominösen Hinterausgang und später übrigens auch noch in eine nicht vorhandene Garage leitet. Also ein mega cooler Fahrstuhl bei einem Gebäude, was höchstens 1,5 Stockwerke haben dürfte.
Ja, der fährt seitwärts.
Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Und hoch und runter und wahrscheinlich auch noch in der Zeit.
Nur mit einem Handtuch um ihren Körper, aber immer noch perfekt geschminkt, fährt sie jetzt zusammen mit Axel mit dem Zauberfahrstuhl von ihrem Badezimmer in die Bar und die beiden knutschen. Und in der Bar erfahren wir, worum es eigentlich geht. Stellt sich heraus, dass Axels Ehefrau Cora D., alias Frau Dr. Corinna Devonshire, einen Killer-Virus entwickelt hat. Eine weiter mutierte Version von AIDS namens Red Ribbon, das Infizierte bereits nach 12 Stunden tötet, was die Weiterverbreitung des Virus eigentlich zu stark einschränkt, um effektiv zu sein.
Quatsch. Sexual Transmitted Disease geht auch innerhalb von Minuten.
Ja, aber du hast innerhalb von 12 Stunden nicht so viel Sex, um den Virus weiter zu verbreiten.
Du kannst nur für dich sprechen, bitte.
Ich spreche vom Durchschnitt.
Wir sprechen von Barb Wire.
Barb Wire hat im ganzen Film keinen Sex.
Ja, das wär, deswegen ist der Virus ineffektiv. Ja, es macht leider auch wieder keinen Sinn.
Was auch keinen Sinn ergibt, ist, dass Frau Dr. Cora D. das Gegenmittel zu diesem Killer-Virus in ihrer DNA einkodiert mit sich herumträgt.
Wow.
Was?
Ja. Würdest du das nicht auch so machen?
Was ist das? Plötzlich tauchen schon wieder Pryser und Willis auf. Sie scannen Axel und Dora, haben aber keinen Treffer, weil der blinde Charlie vorhin praktischerweise ihren Scanner kaputt gemacht hat. Heimlich.
Innerhalb von ein paar Minuten oder Sekunden sogar, ja.
Wenn er das mit jedem Scanner machen kann, ohne dass es jemand mitbekommt, sollten sie vielleicht ihn mit zum Flughafen nehmen, statt zu versuchen, sich die Zauberkontaktlinsen zu besorgen.
Nein, dann hätten wir ja keinen Plot mehr.
Pryser macht eine fuchtelnde Handbewegung, dann wird gepfiffen und das ist dann das Signal, die gesamte Bar zu verwüsten und jedes Glas einzeln zu zerschmettern, während der Soundtrack die DSI-Rätöne aus Shining klaut.
Ja. Nochmal zu, weil das hatten wir auch vorhin noch nicht so schön gesagt, was ich auch schon wieder gesagt habe, den Eingang dieses Etablissements.
Alle laufen da einfach rein und raus?
Genau, also wir haben einmal eine mega Stahltür, so ein Drehkreuz, wo du durch musst und kontrolliert wirst, aber 1 Meter daneben ist ein riesen Durchgang, wo man einfach durchgehen kann und man fragt sich, okay, warum geht der eine Teil der Besucher durch dieses Drehkreuz und der andere spaziert einfach unkontrolliert da durch?
Aber bevor man auch nur zu diesem Drehkreuz kommt, laufen ja schon alle einfach so da rein. Ja. Also Tiny Lister scheint einen schlechten Job zu machen. Ja. Axel taucht einfach bei ihr im Badezimmer auf.
Ja, das kann er lieber hier.
Die Nazis tauchen einfach bei ihr in der Bar auf.
Ja, eine Sicherheit ist das nie.
Während die ganze Bar zerstört wird, macht es sich Charlie dabei unter der Theke gemütlich und trinkt einfach weiter.
Ja.
Als die Truppen abgezogen sind, zeigt Charlie, dass er in seiner Hosentasche die ganze Zeit die Kontaktlinsen hatte, die Cora braucht, und er schlägt vor, sie Axel zu geben.
Ja.
Gut, dass die Nazis ihn nicht durchsucht haben.
Nein, da wurde ja gar keiner durchsucht.
Barb fährt mit ihrem Thunderbird auf einen Schrottplatz, um sich mit Big Fatso zu treffen, einem schwarzen Gangboss mit Bassstimme, der von einer Baggerschaufel aus als Thron regiert und dabei einen unendlichen Vorrat an Hühnerschenkeln futtert. Er hat Schmitz in die Finger bekommen und getötet und ihm einen Apfel in den Mund gesteckt. In dieser postnuklearen Apokalypse, wie leicht kommt man da in Äpfel?
Na, die wachsen überall.
Anscheinend. Erst als er wie Jabba lacht, erkennt man, dass er der Sidney Greenstreet in dieser Schmierenkomödie sein soll.
Oh Mann.
Barb bietet an, ihm die Linsen zu verkaufen, gegen eine 750.000 kanadischer Dollar in Cash, sowie Zutritt zur unbesetzten Zone und Begleitschutz bis zum Flieger nach Kanada. Charlie sucht Spike, das Namengesicht von vorhin, um ihr die Linsen zu geben, aber er ist zu spät. Spike ist tot und Prysers Nazi-Truppen haben das Gebäude gestürmt.
Surprise!
Sie foltern ihn jetzt mit denselben Elektroschocks, aber ohne den Cyber-Bikini.
Warum wohl?
Seine Erinnerungen können sie nicht auslesen, weil er blind ist und sie darum keine Bilder sind.
Ja.
Er behauptet, die Linsen seien mittlerweile im Besitz von Santa Claus. Und sie foltern ihn weiter, aber er lacht nur, bis er stirbt. Barb übergibt die mittlerweile ohnehin völlig demolierte Bar an Curly, obwohl der ein einfacher Kellner ist ohne Erfahrung im Management.
Und scheinbar auch nicht so begeistert, sie zu bekommen.
Ja, aber er ist trotzdem dankbar.
Das ist richtig, ja.
Sie verabschieden sich, allerdings vermisst sie jetzt Charlie. Curly sagt, Charlie habe gesagt, er wolle eine alte Freundin besuchen, Spike. Und Barb entgleisen zum ersten Mal in diesem Film die Gesichtszüge. Sie fährt zu Spike und findet nur noch ihre und Charlies Leichen. Also lädt sie jetzt Axel und Cora in einen gepanzerten UPS-Truck ein und fährt zu Big Fatso. Der hat aber weder das Bargeld noch die Absicht, ihnen Zutritt zum Flughafen zu bieten. Seine Leute nehmen die Linsen entgegen, geben ihr eine goldene Debitcard, Dann lacht er sie nur aus und ruft die Nazis herbei. Warum er ihr überhaupt die Karte gegeben hat?
Macht überhaupt gar keinen Sinn, ne?
Doch, weil sie die am Ende braucht, um mit Willis zusammen...
Ja gut, aber vom Gesamt her, so, anstatt da gleich die Nazis auf den Plan zu rufen und zu sagen, hier, da habt ihr die Verräter.
Ja. Streiser und seine Leute halten Barb ein paar Gewehre vor die Nase und Fatso zitiert jetzt Hannibal vom A-Team. Don't you love it when a plane comes together?
Mhm.
Und er raucht dabei sogar eine Zigarre wie Hannibal.
Ja.
Was ist das für eine Anspielung? Was soll das? Dann spuckt Cora Streiser ins Gesicht. Der trägt Willis auf, alle zu verhaften, woraufhin Willis Barb nicht besonders heimlich eine Handgranate zusteckt, mit der sie jetzt Big Fatso in die Luft sprengt, während alle Nazis gleichzeitig in Deckung gehen, was ihr, Cora, Axel und Willis die Gelegenheit gibt, zurück in den gepanzerten
Bufrostlieferwagen zu steigen. Ich wollte sagen, so viel Zeit geben, wegzurennen und alle springen weg, anstatt vielleicht drauf zu schießen oder was weiß ich. Nein, alle springen weg und sie haben so viel Zeit hinzurennen und ja,
in den Wagen
loszufahren.
Ja.
Wow.
Ohne den Schutz von Big Fatsos Leuten in die nicht besetzte Zone.
Genau.
Also brauchen sie den Schutz von Big Fatso eigentlich gar nicht.
Nö.
Axel übernimmt das Steuer, sie fährt hinten mit ihrem Motorrad raus, stumpfe Action lässt einfach alles explodieren und dann fährt der Truck durch die Explosion in Sicherheit, bloß um sofort umzukippen.
Besonders, dass er ja verfolgt wird und man immer unser super Obernazi auf diesen Truck schießt und wir überlegen uns einen Truck, der hinten die Türen geöffnet hat und eine Rampe raushängt.
Ja, aber der ist gepanzert. Auch wenn der offen steht, ist der gepanzert.
Mhm. Da ist kein Tisch drin.
Ja, das stimmt.
Also, dann kann es keinen Schutz für die Leute in dem Wagen geben.
Ja doch, der ist doch gepanzert.
Da ist kein Tisch drin, ich wiederhole, also nur ein Tisch rettet dich vor Kugeln. Kein gepanzertes Wagen.
Ja, die werden aber sowieso nicht gerettet, weil der Wagen jetzt eh umkippt. Prizers Wagen knallt dagegen und explodiert.
Und alle überleben es.
Ja, natürlich. Der Wagen ist ja gepanzert.
Ich wiederhole, da ist kein Tisch drin.
Ja. Und dann hat der Film noch eine weitere Schießerei. Barb springt mit ihrem Motorrad über die Flammen, erschießt ein paar Nazis. Und dann hat sie plötzlich Axel, Cora und Willis aus den Augen verloren, obwohl die nur 5 Meter vor ihr waren. Sie holt auf.
Das passiert in dieser geheimen Zone einfach.
Ja, natürlich.
Das liegt an der Strahlung.
Sie holt auf, dann schickt sie die drei zum Flughafen und ballert sich noch ein paar Minuten weiter durch die Nazi-Fußtruppen. Es gibt noch eine letzte Konfrontation mit Prizer, der jetzt mit einem Gabelstapler anrückt.
Ja.
Und Axel muss jetzt Barb das Leben retten, indem er einen Kran übernimmt.
Also ich glaube, bei dem Gabelstapler haben sie sich den Gabelstaplerfahrer Klaus zum Vorbild genommen.
Oh ja. Dann duellieren sich Barb und Prizer auf einem Auto, das auf einem Gabelstapler aufgespießt ist, der von einem Kranseil herunterhängt, das wiederum von dem Kran bis übers Wasser bewegt wird.
Wir sollten übrigens sagen, eingehängt wurde er ganz schnell am Hydraulikkabel im ersten Moment, deswegen kippte er. Nicht, dass so ein Hydraulikkabel sofort gerissen wäre. Nein, und im nächsten Moment sehen wir, dass das ganze Ding da sogar richtig rangeschweißt mit Schlaufe und Metallhaken ist.
Ja, das wird doch sonst nicht halten.
Ja, das ist mir schon klar, aber es ist so, weißt du, die Gabelstapler haben seit zig Jahren oben schon so ein Einhäng, um sie eben genauso transportieren zu können. Anstatt, dass man das so hingedeichselt hätte, dass der da zufällig reinrutscht.
Ja, aber dann wäre das nicht ausgependelt gewesen. Da klemmt der Himmel das Auto dran.
Immer du mit den Kleinigkeiten. Der ist gepanzert. So.
Aber das ist kein Tisch. Barb muss noch ein paar Schläge einstecken, damit der Film so tun kann, als würde er so tun, als wäre das spannend.
Ja.
Und dann nennt Prizer sie Babe und sie lässt Gabelstapler samt Auto und Prizer in die Tiefe stürzen, wo dann alles explodiert, weil sie jetzt nicht mehr überm Wasser sind. Sie selbst hängt immer noch am Kranseil.
Ja. Das ist wie mit den Kugeln, die, wie ich schon sagte, hochgefeuert werden, wenn du auf dem Kran hochläufst und von unten Leute mehrere mit vollautomatisch auf dich ziehen, prallen alle an den ab und treffen dich niemals. Stormtrooper
ist halt gepanzert.
Stormtrooper. Oder wie es mal, es sind immer Stormtrooper als Gegner. Stormtrooper treffen ja nie.
Ja, aber er ist doch Jango Fett, nicht die anderen.
Ich kann nichts dafür. Mhm. Ich fahre auch mit dem Stormtrooper-Helm im Auto.
Ja.
Ich werde niemals irgendwas treffen, also keinen Unfall haben.
Am Flughafen sind jetzt Willis und Cora angekommen, aber von Axel und Barb fehlt jede Spur. Ach nein, da sind sie.
Und Barb, war die Strahlung.
Und Barb hat die Kontaktlinsen die ganze Zeit im Auge gehabt. Sie holt sie raus, drückt sie Cora in die Hand, damit Didi sich in die Augen friemelt. Sehr hygienisch. Und damit schafft sie es dann auch am Scanner vorbei.
Witzige Frage, sollten es nicht eigentlich mal... Es waren ja zwei Paar Augenlinsen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Habe ich anfangs auch gedacht, aber es geht die ganze Zeit nur um ein Paar, weil sie Axel ja sowieso nicht kennen und seine
Retina nicht. Das war halt eben bei mir auch so die Frage, okay, wenn sie jetzt auch noch zwei übereinander trägt, also wie viel hirnrissiger soll das noch werden?
Ja, Barb verabschiedet sich von Axel, der zu Cora in den Flieger steigt. Und Willis fragt Barb, wo sie jetzt hinwollen. Sie holt die Debitkarte von Big Fatso aus der Tasche, sagt, Paris soll um diese Zeit ganz nett sein. Und er sagt, I'm beginning to fall in love with you, weil the beginning of a beautiful friendship zu offensichtlich gewesen wäre. Zack, Nachspann.
Besonders, wie hat sie die Karte gehabt? Wenn wir uns bedenken, er hat ihr den Koffer runtergegeben, sie hat die Karte nicht einmal rausgeholt aus diesem Scheißkoffer. Mhm. Und jetzt plötzlich hat sie ihn.
Ja, hatte sie wahrscheinlich in ihrem Dekolleté.
Ah, das war's.
Mit dem ganzen Koffer zusammen.
Ach so, was auch immer offen war, weil wir konnten ja immer ihr Dekolleté sehen. Natürlich. Ohne Ende. Aber die Nippel nur in seltenen Momenten, weil die sollen ja nicht permanent auftauchen.
Was mich zu der Frage bringt, für wen war dieser Film eigentlich gedreht worden? Für horny Fans von Pamela Anderson ist sie zu oft zu sehr angezogen. Da hat sie in jedem Playboy-Fotoshoot mehr gezeigt. Für Fans von Casablanca, die dringend ein Remake wollten, ist dieser Box hier zu billig, zu flach und zu schlecht. Fans von Barb Wire konnten auch nicht die Zielgruppe sein, denn ihre Serie konnte sich ja nicht mal auf dem Markt halten. Und die Comic-Adaption des Drehbuchs wollte erst recht keiner kaufen, was dem Franchise im Grunde den Todesstoß gab. Von einigen erfolglosen Reboot-Versuchen Jahre später mal abgesehen. Bei den Goldenen Himbeeren bekam Barb Wire 6 Nominierungen. Pamela Anderson gewann in der Kategorie Worst New Star. Das Videospiel zum Film, das für Windows, Apple Macintosh, PlayStation und Sega Saturn erscheinen sollte, wurde gar nicht erst fertiggestellt.
Oh Mann.
Ja, und wir müssen uns jetzt fragen, wie viele Randall Barb Wire bekommt.
Kann sie sogar Randall vielleicht ausstechen?
Dafür war der Soundtrack zu gut.
Das stimmt. Auch wenn er nicht der Hit war, hatte er doch einige gute, wenigstens eine schon der Anfang, sehr schön, mit Word Up.
Ja.
Aber ich würde ihn nicht viel höher, also über, was haben wir denn über Randall?
Pass auf, ich habe einen Film, mit dem man ihn sehr gut vergleichen kann. Auf Platz 179 haben wir Super Mario Brothers von 1993.
Das Problem an, ist der Realfilm?
Ja, ja, ja.
Das Problem, was ich an dem, also nein, nicht das Problem, sondern das, was ich an dem Realfilm eigentlich ja, diese düstere Art, das, was man daraus einen richtig geilen Film hätte machen können, und ja dann Nintendo sagte, oh nee, das ist uns zu düster und deswegen sehr vieles rausgeschnitten wurde. Nichtsdestotrotz finde ich Super Mario Bros. Besser.
Ja, der hat sich mehr Mühe gegeben. Die Mühe Richtig. Hat sich zwar nicht ausgezahlt, aber man merkte, dass sie sich zumindest
Mühe gegeben haben. Genau, die Schauspieler haben gute Performance abgeliefert. Wir haben hier nur flache Dialoge.
Ja.
Kaum Mimik, also jedenfalls bei der Hauptdarstellerin gar keine Mimik. Bei einigen der Nebensteller ja, aber auch da nicht alle. Story-technisch ein Torwabur der Grausamkeiten.
Nee, die Story ist Casablanca, nur die Umsetzung ist das Torwabur der Grausamkeiten.
Okay, gut, dann so, die Umsetzung, Entschuldigung, ja.
Ja.
Und das habe ich bei Super Mario Bros. Nicht.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, Super Mario Bros. Ist auf jeden Fall besser als Barb Wire.
Okay, direkt unter Super Mario Bros. Haben wir Dragon Ball Evolution, den Realfilm von
2009. Leider nicht gesehen.
Das wurde leider in diesem Fall sehr
Ja, ist mir schon klar.
Dragon Ball Evolution ruiniert halt mehr von der Vorlage. Weil okay. Die Vorlage ist sehr viel besser als Dragon Ball Evolution. Mhm. Bei Barb Wire, ich habe die Vorlage nicht gelesen, aber es ist zumindest nicht so ein großes, so erfolgreiches, so beliebtes Projekt wie Dragon Ball.
Das stimmt, ja.
Also würde ich sagen, zwischen Mario Brothers und Dragon Ball Evolution. Mhm. Damit wäre Barb Wire über Garfield von 2004, über dem Emoji-Movie und über Randall und natürlich erst recht über unseren Bottom Five.
Ja.
Also Cats, Catwoman, Joker
ja.
und so weiter.
Klingt vernünftig.
Das heißt, Barb Wire von Regisseur David Hogan, nicht Barb Wire von 1922, ist der neue Platz 180.
Jawohl.
Von 189 insgesamt.
Ich würde ja herzlichen Glückwunsch sagen, aber...
Mhm. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Nächste Woche begrüße ich hier wieder Mariella und wir beginnen unseren Terminapril.
Uhuhu. Klingt entspannt.
Ja. Die ersten beiden Filme sind wirklich gut.
Ja, absolut.
Danach?
Naja. Genau, naja.
Bis dahin, macht's gut.
Alles Gute. Tschüss. Waren ja auch irgendwie, wenn wir dann jetzt die 10 Jahre weitergehen, ja gar keine Gefahren in dieser seltsamen Zone. Außer, dass es...
Ein paar rumliegende Autowracks.
Ja, außer, dass es ein lebender, riesiger Schrotthaufen ist.
Und ein präapokalyptischer Bauarbeiter mit Bauarbeiterhelm.
Ja, das stimmt, ja.
Was macht der da?
Der ist schon seit 20 Jahren da, der ist so verstrahlt.
Hat gar nicht mitbekommen.
Der ist so verstrahlt, der kriegt gar nichts mehr mit. Der macht jeden Tag dasselbe. Ah. Schrott auf den A auf B packen und am nächsten Tag B wieder auf A stapeln.
Wally. Ja.